HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz mit einer Ausgabe kurz vor dem zweiten Advent, in der Sie neue Hörbücher mit Werken von George Orwell, Antonio Tabucchi und Volker Kutscher näher vorgestellt bekommen. Alles bekannte Namen also, und auch bei unserem Kinder- und Jugendhörbuch machen wir keine Ausnahme, da ist der Aufhänger Mozart. Beginnen wir mit einem neuen Hörspiel zu George Orwells 1984. Vorher noch mal kurz zum bewegten Leben des berühmten Autors selbst, das ja hinter seinen Werken dann fast schon verschwindet. Er machte viele unterschiedliche Erfahrungen. Als Sohn eines britischen Kolonialbeamten diente in Burma als Mitarbeiter der Imperial Police. Er war Lehrer und Buchhandelsgehilfe, kämpfte im Spanischen Bürgerkrieg, arbeitete als Journalist unter anderem in Paris, wo er sich zeitweise auch noch als Küchenhilfe verdingte und auch darüber schrieb. Und dann ist er natürlich auch noch der Verfasser von Welterfolgen wie Farm der Tiere und eben 1984. 1984, das ist ja die berühmteste Dystopie der Weltliteratur bis heute. Dorothee Meyer-Karweg, die Geschichte ist relativ bekannt, aber wer kennt sie schon noch in all ihren Handlungsverläufen? Deshalb vielleicht noch mal eine kurze Inhaltsangabe vorweg, bitte.
Das Ganze spielt im Jahr 1984, klar. Die Welt ist in drei Machtblöcke aufgeteilt, in Ozeanien, Eurasien und Ostasien, und die führen ständig gegeneinander Krieg. Und unser Held heißt Winston Smith. Er lebt in Ozeanien, also konkret in England und da in London. Ozeanien ist eine Diktatur, in dem der unsichtbare große Bruder, also Big Brother, die Massen überwacht. Draußen und auch zu Hause durch sogenannte Telescreens, die sich dann auch nicht abschalten lassen.
Auch wenn nicht alles deckungsgleich und eins zu eins zu nehmen ist mit unserem Stand heute, aber einiges davon ist ja dann tatsächlich Realität geworden. So jedenfalls, wie wir mit Laptops und Smartphones und so weiter umgehen, freiwillig auch noch.
Genau, und dieser Staat schürt aber außerdem noch den Hass gegen Andersdenkende. Die Sprache wird permanent von sogenannten schädlichen Begriffen gereinigt durch das sogenannte Neusprech. Und Parolen wie Big Brother is watching you werden den Menschen permanent eingehämmert. Und unser Held Winston Smith, der arbeitet im Ministerium für Wahrheit in London und muss alte Zeitungsberichte an gerade herrschende Parteilinien anpassen. Das heißt, die Vergangenheit verändern, je nachdem, was so gerade gewünscht ist. Und er lernt eine junge Frau kennen, Julia, wie er Parteimitglied, und die wird zu seiner Geliebten. Smith lehnt insgeheim das totalitäre System ab und versucht dann schließlich auch mit einer Untergrundbewegung Kontakt aufzunehmen. Er wird aber verraten und wir wissen es, es geht nicht gut aus.
Wir hatten ja im Frühjahr, vielleicht erinnern sich manche Hörerinnen und Hörer, zwei Lesungen des Textes hier miteinander verglichen. Nun haben wir das Hörspiel. Den Text bearbeitet und Regie geführt hat Klaus Bulat.
Genau, und der ist ziemlich bekannt. Er arbeitet auch viel mit dem Bayerischen Rundfunk zusammen. Und auch dies ist eine Produktion vom BR. Und er hat schon viele Klassiker der Weltliteratur bearbeitet. Also Ulysses beispielsweise, Moby Dick und zuletzt auch das Hörbuch, das im Jahr 2020 Hörbuch des Jahres wurde, der H2-Hörbuch-Bestenliste, nämlich das Hörspiel Die Enden der Parabel nach dem Roman von Thomas Pynchon.
Wie ist er da nun rangegangen an die Bearbeitung des Romans als Hörspiel? Was war ihm wichtig bei der Inszenierung? Wo hat er die Akzente gesetzt?
Also ihm und auch der Redakteurin Katharina Agathos war wichtig, das Stück 1984 in die Jetztzeit zu katapultieren, also das Ganze zu modernisieren und damit letztendlich auch klarzumachen, dass die Geschichte auch mit uns heute noch etwas zu tun hat.
Mhm. Welche Mittel hat Klaus Bulat dafür eingesetzt? Es gibt ja heute reichhaltige Möglichkeiten, die weit über den Einsatz von Geräusch und Musik hinausgehen.
Ja, ich muss schon sagen, also die Musik war ihm schon sehr, sehr wichtig dabei. Er hat selbst welche dazu komponiert und er hat beispielsweise Textstellen aus dem Roman genommen, die ihm besonders wichtig waren und die dann musikalisch auch aufgearbeitet. Außerdem, ja, hat er so Klangräume geschaffen oder mithilfe von Störgeräuschen so einen Sound neu zusammengebaut und dann auch verfremdet.
Das wollen wir uns jetzt an einem ersten Beispiel mal anhören.
Ja, da hören wir eine Sequenz mit Gesang. Und als Sängerin hören wir Elisa Plüss als Julia Gordon.
Hey, sag mir was. Sag mir was. Oder frage ich zu viel? Ist okay, sagt er. Ist okay.
Ist okay.
Kann mich auf deine DNA und meine Liebe einfach nicht mehr verlassen. Darf nur noch hassen? Nur noch hassen? Hass ist der Name von dem Spiel. Hey, sag mir was. Oder frag ich zu viel?
Ist okay, sagt er.
Ist okay. Ist okay. Keine Zeit für so viel Fragen. Und keine Lust mehr auf so viele Niederlagen.
Wir warten auf den Untergang.
Und dann ab durch den Notausgang. Sag mir was. Sag mir was. Oder frage ich zu viel?
Also im Roman hat diese Julia nur eine kleine Rolle. Klaus Buhlert hat sie und damit auch die Liebesgeschichte zwischen ihr und Winston aber deutlich stärker herausgearbeitet.
Aha, kann man auch erkennen, warum oder ob das eine gute Idee ist?
Ich finde, es ist nicht so eine gute Idee, denn die Liebesgeschichte ist eigentlich recht banal und die Figuren sind auch etwas holzschnittartig und stereotyp. Also Winston ist der Politische, der mehr und mehr kritisch gegenüber der Parteilinie ist und Julia ist das Mädchen, jung, unbedarft, auch noch Nymphoman und Winston erklärt ihr die Welt. Also ich finde, das ist nicht mehr so ganz up to date. Und jetzt, was die Geschichte angeht, letztendlich werden Winston und Julia geschnappt und dann einzeln gefoltert. Und die Folterer wissen, es gibt für jeden Menschen etwas, von dem er sich besonders fürchtet. Und für Winston sind es Ratten. Daher wird ihm angedroht, Ratten auf sein Gesicht loszulassen. Und dazu hören wir eine Szene mit Jens Harzer als Folterer O'Brien, Franz Petzold als Erzähler und Felix Göser als Winston.
Haben Sie schon einmal eine Ratte durch die Luft springen sehen, Winston? Sie werden Ihnen ins Gesicht springen und sich sofort reinbohren. Manchmal gehen sie zuerst auf die Augen, manchmal graben sie sich durch die Wangen und fressen die Zunge.
Der Käfig rückte näher heran. Winston hörte eine Serie schriller Schreie über seinem Kopf in der Luft. Der Gestank der Bestien schlug ihm ins Gesicht. Ihm wurde speiübel. Es gab nur einen einzigen Weg, wie er sich retten konnte.
Er musste einen anderen Menschen, den Körper eines anderen Menschen, zwischen sich und die Ratten schieben.
Die Öffnung der Maske war jetzt so groß, dass sie ihm die Sicht auf alles andere versperrte. Die Drahttür war noch ein paar Handspannen von seinem Gesicht entfernt. Die Ratten wussten, was jetzt kam. Winston konnte die Barthaare und die gelben Zähne sehen. Erneut übermannte ihn Panik. Er war blind, hilflos, hirnlos. Aber er hatte plötzlich begriffen, dass es auf der ganzen Welt nur eine Person gab, auf die er seine Strafe abwälzen konnte. Nur einen Körper, den er zwischen sich und die Ratten werfen musste. Wie rasend brüllte er: Macht es mit ihr!
Macht es mit Julia! Macht es mit Julia, nicht mit mir!
Ja, das ist ein kleiner Ausschnitt gewesen. Die Folterszene ist sehr viel länger. Sie wird regelrecht zelebriert. Vielleicht bin ich ja ein bisschen empfindlich, aber ich muss sagen, für mich war es ein bisschen zu viel, weil ja, das Prinzip hat man dann ja schnell verstanden.
Tja, das findet man heute auch für meinen Geschmack viel zu häufig, sowohl in der Literatur als auch im Film, dieses Ausstellen von Grausamkeiten, wo ich manchmal mich frage, wird überhaupt noch was damit transportiert, außer dass es grausam ist. Ich habe da meine Zweifel. Aber auf den Roman zurückgeblendet hat Orwell ja damit damals etwas beschrieben, was heute leider alle Folterknechte dieser Welt in allen Diktaturen sehr gut beherrschen. Wie fällt nun Ihr Gesamturteil über das Hörspiel aus, Dorothee Meyer-Karweck? Es gibt viel Wohl, es gibt auch ein bisschen Wehe.
So ist es. Also der Roman ist und bleibt sehr aktuell und damit noch unbedingt lesens- und auch hörenswert. Und Klaus Buhlert hat diesen Roman durchaus gut, finde ich, in die Jetztzeit übertragen. Also die Schauspieler agieren da auch hervorragend. Ich nenne mal als Namen Jens Harzer, Franz Petzold, Elisabeth Plüss, Bibiana Beglau macht noch mit, Wolfram Koch und viele andere mehr. Dazu dieser Sound und diese Musik, das ist alles auch sehr gut gemischt und sehr gut miteinander verwoben. Klaus Buhlert hat mir aber doch ein bisschen zu sehr auf so plakative Szenen gesetzt und die dann auch auch noch sehr stark ausgewalzt. Also ein paar mehr Zwischentöne, die hätten mir dann doch noch besser gefallen.
Dankeschön, Dorothee Meyer-Karweck. Wir sprachen über George Orwell 1984. Das Hörspiel aus dem Amerikanischen wurde der Text übersetzt von Michael Walter. Die Regie bei der Aufnahme hatte Klaus Bulert. Dorothee Meyer-Karweck hat die Mitwirkenden eben schon genannt, deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal wiederholen. Das Ganze sind 4 CDs, über 4 Stunden Hörzeit, 4 Stunden 10 Minuten. Und diese 4 CDs sind zum Preis von 24 Euro bei der Hörverlag erschienen. Eine Produktion von BR2 und Deutschlandfunk ist das. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt geht es um Antonio Tabucchi, den in Italien gebürtigen Schriftsteller, der 2012 in Lissabon starb. Für Portugal hatte er überhaupt eine große Neigung. Er lehrte portugiesische Sprache und Literatur und er schrieb in fast jeder Prosagattung, egal ob Romane, Kurzgeschichten, Essays oder Bühnenstücke. Und dafür bekam er dann auch jede Menge auch internationale Preise. Einer seiner Romane, die recht bekannt wurden, heißt »Indisches Nachtstück und ein Briefwechsel«, der 1990 erschien und jetzt als Hörbuch beim Verlag der Divan herausgekommen ist. Dieser Verlag, Dorothee Meyer-Karweck, ist ein ganz kleiner, gell?
Ja, so ist es. Und gerade die kleinen Hörbuchverlage, die nehmen sich ja gerne mal die Backlist vor, also Bücher, die vor längerer Zeit erschienen sind. Und darunter gibt es dann durchaus viele Kostbarkeiten, die es verdient haben, ihren zweiten Frühling als Hörbuch zu erleben. Und dazu gehört auch das Indische Nachtstück.
Worum geht es im Indischen Nachtstück?
Das ist die Geschichte einer Suche. Ein Mann, der Ich-Erzähler, sucht einen Freund, der vor Monaten in Indien verschollen ist. Der Sucher ist Schriftsteller und interessiert sich für alte Schriften und der Gesuchte wird als portugiesischer Erzähler und Simultandolmetscher beschrieben. Aber das bleibt alles so ein bisschen nebulös und wie oft bei Tabucchi gibt es so generell keine klare Trennung zwischen Fiktion und Realität. Auch die Rolle des Schriftstellers bleibt doppelbödig. Also wer hat sich hier was ausgedacht? Wer ist der Suchende? Wer der Gesuchte? Vielleicht ein und dieselbe Person? Das bleibt bewusst unklar.
Das hört sich dann so an, als hätte es auch heute geschrieben sein können. Das ist ja sehr populär geworden. Also mit Unschärfen und dem Wagen zu arbeiten. Das macht aber auch wiederum das Lesen jederzeit anspruchsvoll und meistens auch wertvoll. Und bei Tabucchi ja sowieso, oder?
Genau, zumal man das Werk auf mehreren Ebenen lesen und hören kann. Also man kann es als paradoxes Verwirrspiel nehmen, in dem die Frage nach Realität und Fiktion gestellt wird. Man kann es aber auch als außergewöhnliche Reisebeschreibung nehmen, denn wir reisen ja mit Tabucchi kreuz und quer durch Indien. Also von Bombay, dem heutigen Mumbai, im Westen des Subkontinents, geht es ganz in den Osten und dann zurück an die Westküste nach Goa. Und Tabucchi beschreibt Indien hier als Land mit extremen Kontrasten und auf der Suche lebt der Ich-Erzähler beispielsweise in einfachen Herbergen, dann aber auch wieder in Luxushotels und seine Suche führt ihn aber auch in ein Krankenhaus in Bombay, wo er seinen Freund vermutet. Und da hören wir mal rein. Ein Arzt nimmt ihn mit in einen Krankensaal. Es liest Martin Pfeifel.
Wir betraten den größten Saal, den ich je gesehen habe. Er war beinahe so groß wie ein Hangar und an den Wänden und in 3 Mittelreihen standen Betten oder vielmehr Pritschen. Von der Decke hingen ein paar schwache Glühbirnen und ich blieb einen Augenblick stehen, weil der Geruch sehr intensiv war. Neben der Eingangstür hockten 2 in Lumpen gekleidete Männer, die verschwanden, als wir eintraten. »Das sind Unberührbare«, sagte der Arzt. »Sie kümmern sich um die körperlichen Bedürfnisse der Kranken. Niemand anders würde diese Arbeit verrichten. So ist Indien nun einmal.« Im ersten Bett lag ein alter Mann. Er war vollkommen nackt und sehr mager. Er sah aus wie tot. Aber seine Augen standen weit offen und er blickte uns ausdruckslos an. Er hatte einen riesigen Penis, der sich auf seinem Bauch ringelte. Der Arzt trat auf ihn zu und berührte seine Stirn. Ich hatte den Eindruck, dass er ihm ein Medikament in den Mund schob, aber ich konnte es nicht genau sehen, weil ich am Fußende des Bettes stand. Er ist ein Sadhu. Seine Geschlechtsorgane sind Gott geweiht. Früher wurde er von den unfruchtbaren Frauen verehrt, aber er selbst hat kein einziges Mal in seinem Leben gezeugt.
Das war ein Ausschnitt aus dem indischen Nachtstück von Antonio Tabucchi. Unter diesen Kranken ist der Gesuchte nicht und deswegen geht die Suche weiter. Und der Ich-Erzähler begegnet auf seiner Suche einem Sterbenden auf dem Weg nach Varanasi. Er begegnet einer Diebin. Er spricht mit dem Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, also einer okkulten Bewegung, die an die universale Bruderschaft aller Lebewesen glaubt. Und er fährt mit einem Überlandbus nach Madras. Und mitten in der Nacht hält der Bus an und unser Ich-Erzähler setzt sich an der Bushaltestelle neben einen Jungen, der seinen verkrüppelten Bruder auf dem Rücken trägt. Der Junge kommt mit dem Ich-Erzähler ins Gespräch und erklärt, sein Bruder sei ein Prophet. Für ein paar Rupien würde er dem Ich-Erzähler die Zukunft deuten. Der nimmt das Angebot an.
Der Hellseher streckte seine krumme Hand aus und legte mir den Zeigefinger auf die Stirn. So verharrte er ein paar Augenblicke, wobei er mich eindringlich anblickte. Dann zog er die Hand zurück und flüsterte seinem Bruder ein paar Worte ins Ohr. Es folgte eine kurze, lebhafte Diskussion. Der Hellseher sagte schnell ein paar Worte, allem Anschein nach war er ärgerlich und gereizt. Nachdem sie zu diskutieren aufgehört hatten, sah mich der Junge betrübt an. »Nun«, fragte ich, »darf ich es erfahren?« »Tut mir leid«, sagte er, »aber mein Bruder sagt, es geht nicht. Du bist ein anderer.« »Ah«, sagte ich, »und wer bin ich?« Der Junge sprach wieder mit seinem Bruder, und dieser gab ihm eine kurze Antwort. »Das hat keine Bedeutung«, teilte mir der Junge mit, »es ist nur Maya.« »Und was ist Maya?« »Die äußere Erscheinungsform der Welt«, antwortete der Junge, »aber sie ist nur eine Illusion. Es kommt auf das Atman an.« Dann beratschlagte er sich mit seinem Bruder und bestätigte mit Überzeugung, »nur auf das Atman kommt es an.« »Und was ist das Atman?« Der Junge lächelte über mein Unwissen. »The Soul«, sagte er, »die menschliche Seele.«
Tja, der verkrüppelte Hellseher hat es erkannt. Der vor ihm sitzende Ich-Erzähler ist nur eine Illusion.
Wir hören Martin Pfeifel als Sprecher. Und bei dem würde ich sagen, das ist ein Sprecher, der Geschmack hat. Also er lebt das richtig aus, den Klang der Wörter zu leben und zu genießen.
Finde ich auch. Er hat ja also auch eine sehr schöne sonore Stimme. Und in Film und Fernsehen wird er ja oft als Bösewicht besetzt, zumindest so als etwas unheimlicher, dämonischer Mensch. Und hier erleben wir ihn eigentlich als sehr intelligenten und sehr dabei entspannten Erzähler, der am Verwirrspiel des Autors auch große Freude hat. Und ich finde, er liest mit großem Rhythmusgefühl, mit großer Dynamik, oft sehr sanft, dann aber auch wieder lauter und fast drohend. Und er schlüpft damit wunderbar in die Rolle des Erzählers. Man fühlt sich sehr gut aufgehoben. Also ich habe Martin Pfeifel selten in Lesungen erlebt, würde ihn aber sehr gerne häufiger hören.
Das kann ich nur unterstreichen. Das finde ich auch eine bisher nicht, wie soll man sagen, ausgeschöpfte Stimme. Zurück zur Geschichte. Wie endet die Suche dann?
Ja, wie es sich gehört für dieses Vexierspiel in Goa auf der Terrasse eines Luxushotels, eine schöne Frau an seiner Seite, erblickt der Ich-Erzähler an einem anderen Tisch seinen Freund, ebenfalls mit einer Frau an seiner Seite. Die beiden sehen sich an, gehen aber nicht aufeinander zu. Die Suche ist beendet.
Jetzt heißt ja der Roman Indisches Nachtstück und ein Briefwechsel. Was hat das mit dem Briefwechsel auf sich?
Der Autor und Ich-Erzähler hat ein Buch über die Suche geschrieben und schickt es dann einem Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, den er auf seiner Reise gesprochen hat. Und der schreibt ihm dann zurück. Also daraus entwickelt sich dann ein kleiner Briefwechsel, der hier dann von einer anderen Person gelesen wird, und zwar von Lutz Magnus Schäfer. Und auch hier ist selbstverständlich wieder komplett unklar, was ist Fiktion und was Realität.
Es klingt nach einem spannenden Buch und Hörbuch natürlich. Ja. Und wir haben über das Hörbuch gesprochen. Antonio Tabucchi, Indisches Nachtstück und ein Briefwechsel, aus dem Italienischen übersetzt von Karin Fleischhandel mit den Sprechern Martin Pfeifel und Lutz Magnus Schäfer. 3 CDs sind das. 3 Stunden, 6 Minuten Hörzeit zum Preis von 18 Euro bei dem eingangs schon erwähnten Verlag Der Divan erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Volker Kutscher ist mittlerweile einer der fest etablierten in der Szene der Krimi-Autoren. dem in Köln lebenden Autor gelang 2007 der große Wurf, als er mit der Nasse Fisch den ersten Teil seiner Reihe um den Kommissar Gerion Rath veröffentlichte, die in der Weimarer Republik spielt und dann, das wissen die meisten, Vorlage für die internationale Fernsehproduktion Babylon Berlin wurde. Abseits davon hat er mit der Illustratorin Kat Menschik einen weiteren Erfolgsroman publiziert unter dem Titel Moabit. Und nun gibt es eine neue Zusammenarbeit zwischen den beiden. Mitte heißt der schmale Band, der nun auch als Hörbuch erschienen ist. Worum geht es da, Dorothee Meyer-Karweck?
Also die Bände, die Volker Kutscher mit der Grafikerin Kat Menschik macht, sind sozusagen Auskopplung der Krimireihe um Kriminalkommissar Gerion Rath und seine Freundin und spätere Ehefrau Charlotte Ritter. Im ersten Auskopplungsband Moabit ging es so um die Vergangenheit von Charlie und dessen Vater und in Mitte steht der Ziehsohn von Charlie und Gerion im Mittelpunkt, nämlich Fritze. Fritze ist ein Straßenkind, das die beiden 1933 zu sich genommen haben. Das kommt dann aber zu anderen Pflegeeltern, strengen Parteigenossen, da Gerion und Charlie als politisch unzuverlässig gelten. Fritze fand das erstmal relativ okay, denn auch er fand die Nationalsozialisten und die HJ richtig prima. Das ändert sich dann aber im Band Olympia, der 1936 spielt, denn langsam kommt Fritze dann der Brutalität der Nationalsozialisten auf die Schliche. Und dann muss er sogar untertauchen, da die Gestapo ihm was anhängen will, was er gar nicht getan hat.
Tja, mit einem solchen Stoff im Hintergrund, da ist Suspense schon mal von automatisch gesichert und quasi mit eingekauft. Was passiert jetzt in dem Roman Mitte mit diesem Fritze weiter?
Der lebt nun mit einem falschen Pass als Friedrich Hutzke in Berlin. Er arbeitet beim Kohlenhandel Kleinfeld in Berlin-Mitte, fühlt sich aber sehr einsam und vermisst seine Freunde, vor allem Charlie, seine frühere Pflegemutter, und seine alte Freundin Hanna, eine Jüdin, die sich jetzt in Breslau versteckt. Und er beginnt dann Briefe zu schreiben an die beiden, postlagernd. Und das Besondere ist, wir hören hier ausschließlich seine Briefe. Und dann nur zu Anfang und zum Ende Briefe von Mitarbeitern der Gestapo.
Und das klingt dann schon mal gar nicht gut.
Genau, nein, also mit der Geheimstaatspolizei wollte man damals nichts zu tun haben. Aber wir hören da mal in den Beginn rein, was ein Mitarbeiter der Gestapo über Fritze im August 1936, da ist er gerade untergetaucht, ans Jugendamt Berlin-Mitte schreibt.
Die Organe der Jugendfürsorge sind angehalten, den Tormann, sollte er aufgegriffen werden, unverzüglich an das geheime Staatspolizeiamt zu übergeben. Das Jugendamt Mitte hat dahingehend die Federführung zu übernehmen und alle Jugendämter in Berlin und Umgebung entsprechend ins Benehmen zu setzen. Bezüglich des flüchtigen Minderjährigen gilt noch anzumerken, dass Tormann, sollte er seinen früheren Gepflogenheiten treu geblieben sein, höchstwahrscheinlich vor den Bahnhöfen der Stadt bettelnd anzutreffen sein wird. Diesen Orten ist seitens der Beamten der Jugendwohlfahrt erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Entsprechende Kontrollen sollten regelmäßig durchgeführt werden. Berichte bitte direkt an den Unterzeichner. Andere Dienststellen sind nicht zu beteiligen. Heil Hitler, gezeichnet Steinke, Oberkommissar.
Tja, und da hörten wir Felix von Manteuffel als Gestapo-Mitarbeiter und Fritze, der eben richtig Fritze Thormann heißt, wird also gesucht. Er lungert aber nicht an Bahnhöfen rum und fühlt sich daher auch ziemlich sicher und denkt, na, die werden mich schon vergessen, so wichtig bin ich auch nicht. Und er glaubt auch nicht, dass seine Briefe abgefangen werden und schreibt daher recht offen an Hanna und Charlie. Und eines Tages im Dezember 1936 schreibt er dann Charlie von einer sehr merkwürdigen Begegnung in einem Haus, zu dem er Kohlen geliefert hat.
Du weißt ja noch, ich war im Sommer beim Jugendehrendienst im Olympischen Dorf eingesetzt und hab mitbekommen, wie dieser amerikanische Funktionär mitten im Speisesaal tot umgefallen ist. Walter Morgan. Der Fall, in dem Gerion ermittelt hat. Ich hab sogar den Arzt geholt, der dem Ami aber nicht mehr helfen konnte. Dr. Hilmar Schmidt. Ich weiß noch genau, wie der gesessen hat. Denn ein paar Wochen später habe ich den Doktor wiedergesehen. Hab ihn im Wald hinter dem Kommandantenhaus gefunden, als er sich aufhängen wollte. Er hat schon am Strick gebaumelt, hing mit blauem Gesicht im Seil, aber er lebte noch. Und ich hab versucht, ihn zu retten, hab ihn hochgestemmt, damit ihn sein eigenes Körpergewicht nicht länger die Luft abschnüren kann. Hab um Hilfe gerufen, bis endlich ein Wehrmachtssoldat erschien und mir den Doktor abnahm und mich wegschickte, ein Messer holen, damit wir den Strick durchschneiden können. Das habe ich getan, so schnell ich nur konnte. Im Speisehaus haben sie mir eins gegeben. Doch als ich in den Wald zurückkehrte, war der Soldat weg. Und Dr. Schmidt war tot.
Und diesen Wehrmachtssoldaten hat er nun in Zivil im Treppenhaus wiedergesehen. Und dummerweise kommt Fritze dann auf die Idee, diesen Mann ein paar Tage später aufzusuchen und auf den angeblichen Selbstmörder anzusprechen. Und so sind bald dieser Mann und die Gestapo hinter Fritze her. Und das wird dann richtig gefährlich.
Sie sagten, wir hören bis auf Anfang und Ende ausschließlich die Briefe von Fritze Thormann, nun Fritze Hutzke, also nicht die Entgegnungen von Charlie und Hannah. Kann man dem Geschehen dennoch gut folgen? Spiegeln sich die Antworten in den Briefen dann von Fritze?
Also ich finde, das funktioniert ganz gut, dass man nur seine Briefe hört. Und das unterstreicht dann auch das Gefühl der Einsamkeit, dem Fritze ausgesetzt ist. Und man hört ja an der Stimme, den Fritze spricht übrigens Leonard Scheicher, dass er noch recht jung ist, also 15 Jahre alt. Ich meine jetzt nicht den Sprecher, sondern eben diesen Fritze.
Aber der Sprecher, Leonard Scheicher, den haben wir gerade gehört und ich bin jetzt da nicht die letzte Instanz, um das zu entscheiden, aber aus meinem Empfinden kann er gut Berlinern.
Ja, klingt, finde ich auch, klingt so ganz gut. Und er klingt so wie ein Teenager, der meint, gerade was Spannendes zu erleben, ohne aber zu ahnen, wie gefährlich das für ihn selbst auch werden kann. Und man schlüpft dann unwillkürlich in die Rolle von Charlie, die sich sicher große Sorgen um ihren Jungen macht und ihm offensichtlich immer wieder rät, bitte, bitte schnell das Land zu verlassen. Also Fritze geht in den Briefen jedenfalls darauf ein und schreibt aber auch, nee, ich will lieber in Berlin bleiben, hier ist es so schön. Leonard Scheicher transportiert diese jugendliche Unbedarftheit und das Gefühl, mir passiert schon nichts, sehr gut, finde ich. Also der Kurzroman Mitte von Volker Kutscher ist wirklich sehr spannend und durchaus für sich allein verstehbar, aber natürlich noch interessanter und auch noch ein bisschen klarer, wenn man die gesamte Krimireihe um Gerion Rath kennt.
Dorothee Meyer-Karweck, jetzt müssen wir noch auf die eingangs erwähnte Zusammenarbeit zu sprechen kommen, denn es ist ja jetzt nicht nur ein Buch von Volker Kutscher, sondern es ist entstanden in Kooperation mit der Grafikerin Kat Menschik. Beim Hörbuch könnte man fast glauben, die Grafik fällt weg, aber es gibt ja schließlich auch noch ein Booklet.
Ja, also das Booklet hat sie selbstverständlich gestaltet und das Cover auch. Das Booklet umfasst immerhin 16 Seiten und diese Seiten sind voller Bilder von Kat Menschik. Und die Grafik ist wirklich außergewöhnlich. Also sie sehen so ein bisschen holzschnittartig aus, aber wie sehr feine Holzschnitte. Und der Band Moabit, der hatte die Grundfarbe grün-blau und dieses Hörbuch Mitte, das hat die Grundfarben gelb-orange. Also auch die Grafik gefällt mir außerordentlich gut. Sie ist sehr außergewöhnlich. Und ja, die Zusammenarbeit scheint den beiden auch so viel Spaß zu machen, dass es wohl noch weitere Folgen geben wird von Volker Kutscher und Kat Menschik.
Und genau darüber haben wir gesprochen, über das Hörbuch mit dem Titel Mitte, mit den Sprechern Leonard Scheicher, Walter Kreie und Felix von Manteuffel. Das sind 2 CDs, 2 Stunden, 8 Minuten Hörzeit. Der Preis 20 Euro. Erschienen ist das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg, Osterwald Audio. Wir kommen zu unserem regelmäßigen Blick auf die Kinder- und Jugendhörbücher. Heute eins, das man sich durchaus auch als Erwachsener anhören kann.
Sogar mit außerordentlichem Vergnügen.
Es geht nämlich um die Zauberflöte, arrangiert für Kinder mit den Musikern und Sängern der Komischen Oper Berlin. Dorothee Meyer-Karweck, wie wurde das für Kinder jetzt in Szene gesetzt?
Also generell ist ja Mozarts Zauberflöte für viele Kinder ein guter Einstieg in die Welt der Oper. Und es gibt eine Inszenierung der Komischen Oper Berlin für die Bühne. Das ist so eine Mischung aus Zeichentrickfilm und den live agierenden Sängern und Sängerinnen. Und diese Inszenierung begeistert seit vielen Jahren Kinder und Erwachsene. Also die ist seit 2012 im Programm. Und das Original ist so gut 2,5 Stunden lang. Und hier haben wir es dann aber mit einer 56-Minuten-Fassung zu tun.
Aha, Das klingt dann aber schon nach einer sehr robusten Kürzung. Fällt da nicht viel weg, was man für das Verständnis braucht?
Ja, eigentlich nicht, denn als Besonderheit haben wir hier als Erzähler noch einmal Felix von Manteuffel. Der fasst die Handlung wunderbar zusammen und dazwischen hören wir dann die Musik Mozarts mit den schönsten Arien und verbunden werden diese Arien mit Musikarrangements von, ja, ich sag mal, Mozarts Zeitgenossen.
Dann erzählen Sie uns noch etwas mehr über die Inszenierung, diese Inszenierung.
Ja, also hier für dieses Hörbuch hat die musikalische Leitung Henning Kussel übernommen. Und wir hören eben Ausschnitte der Oper in Arrangements von Johann Wendt, und zwar für Streichtrio und Flöte, und von Franz Danzi für Streichquartett, also kleine Besetzung. Und die Erzähltexte wurden dann von Marie Julius eingerichtet. Und ja, die hält sich nicht so ganz sklavisch an die historische Vorgabe, sondern erzählt das Ganze eben auch kindgerechter. Und da hören wir mal rein in das Geschehen, so wie es hier eben erzählt wird.
Es war einmal ein Prinz namens Tamino. Der hatte sich auf einer seiner vielen Entdeckungsreisen in fremde Königreiche in einem dunklen und düsteren Wald verlaufen. Dort wurde er von einem riesigen Ungeheuer angegriffen, das eine Mischung aus Schlange und Drache war. Und obwohl der Prinz eigentlich mutig war, also meistens zumindest, hatte er in diesem Moment große Angst. Der nur manchmal tapfere Prinz lief vor dem Ungeheuer davon und rief: zu Hilfe, sonst bin ich verloren!« So schnell ihn seine Beine tragen konnten, lief er. Doch die Drachenschlange kam immer näher und näher und näher, und als die Kräfte ihn verließen, fiel Prinz Tamino in Ohnmacht. Alles schien verloren. Da tauchten auf einmal, wie aus dem Nichts, drei Damen auf, die die Drachenschlange töteten.
Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Zu Hilfe, sonst bin ich verloren. Der listigen Schlange zum Opfer koren, barmherzige Götter. Schon weit sie.
Tja, als Tamino hörten wir Tansel Akselbak und da müsste man eigentlich gleich weiter hören. Also dieser Tamino ist dann irgendwann in Ohnmacht gefallen und als er erwacht, liegt eben die gefährliche Drachenschlange tot neben ihm. Aber er weiß nicht, wer sie besiegt hat. Und da kommt dann ein merkwürdiges Wesen vorbei, halb Mensch, halb Vogel. Das ist Papageno.
Der Vogelfänger bin ich ja, stets lustig, heißer Hapsassa. Ich Vogelfänger bin bekannt, bei alt und jung im ganzen Land. Ein Netz für Mädchen möchte ich, ich fing sie dutzendweis für mich. Dann sperrte ich sie bei mir ein und alle Mädchen wären mein.
Und hier hörten wir als Papageno Dominik Klöninger. Und dieser Papageno hat nichts dagegen einzuwenden, dass Tamino glaubt, er, Papageno, habe das Untier getötet. Und die drei Damen, die die Schlange wirklich töteten, die treten dann aber auf und zeigen Tamino ein Bild von Pamina, der Tochter der Königin der Nacht, in das sich Tamino augenblicklich verliebt. Und die Königin der Nacht behauptet dann, der böse Sarastro habe Pamina entführt und Tamino soll sie bitte retten. Was er dann unbedingt auch tun will, und Papageno hilft ihm dann dabei. Und am Schluss ist Sarastro vielleicht doch nicht so böse, die Königin der Nacht aber schon, und Pamina und Tamino kriegen sich. Und selbst Papageno bekommt seine Liebste, denn was gibt's Schöneres als die Liebe? Das ist die bekannte Geschichte hier, erzählt von Felix von Manteuffel und zu hören mit der Musik Mozarts natürlich und seiner Zeitgenossen.
Also, zu einer Oper gehört natürlich auch ein gutes Bühnenbild. Gehe ich recht in der Annahme, dass das dann ins Booklet gewandert ist?
Ja, genau. Es gibt ein sehr ausführliches Booklet mit vielen Bildern und diese Illustrationen stammen von Paul Barrett. Und der ließ sich inspirieren durch Bilder von Scherenschnittfilmen der 1920er Jahre, von Comics der 1940er Jahre, von Pop-Art und der Welt des Stummfilms. Also das sind insgesamt sehr poetische, aber auch humorvolle Bilder.
Wir haben ja schon ein paar Ausschnitte gehört. Das macht Lust, das ist dynamisch und auch voller Inbrunst inszeniert. Und es scheint ja Ihnen auch Spaß gemacht haben, durchweg zuzuhören. Naja, gut, ja, ist ja nur eine Stunde.
Ja, also wirklich ein großer Spaß. Auch mit kleiner Besetzung wunderbar arrangiert. Und es sind einfach natürlich auch bezaubernde Melodien, fast zum Mitsingen. Und dazu eben Felix von Manteuffel, der ja auch eine sehr melodiöse Stimme hat und das Zauberhafte so schön und mit sehr viel Witz herausarbeitet. Also damit kann man kleine Kinder wirklich gut an Opern heranführen, aber nicht nur die. Es wird hier auch keine Altersangabe gemacht und man muss auch sagen, also Mozart kann man sich ja auch als Kleinkind gut anhören und je älter man wird, desto mehr erfasst man dann eben auch die Geschichte.
Für alle Alterslagen hat es was zu bieten. Wir sprachen über Mozarts Zauberflöte als Hörbuch mit Felix von Manteuffel als Erzähler und der komischen Oper Berlin bei Speak Low erschienen. Eine CD ist das, wir haben es schon gesagt, 56 Minuten ist die Dauer und das Ganze kostet dann 12 Euro. Das war's von dieser Sendung Hörbuchzeit. Verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karwig
und Martin Maria Schwarz.